HR2 Kultur. Der Tag.
In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ich habe eine Grippe gehabt und habe dann mir ein Hustenmittel aufschreiben lassen. Und habe gemerkt, dass das beruhigend wirkt. Und habe das dann immer wieder aufschreiben lassen und in größeren Mengen dann. Das ging dann so weit, dass ich so bis zu 3 Flaschen am Tag davon getrunken habe.
And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little well.
Wenn man einfach Kopfschmerzen hat oder was weiß ich für Schmerzen und aber einfach eine Verpflichtung hat, ne? Man muss ja sich konzentrieren und seine Aufgabe erfüllen.
Was machen Sie dann?
Nicht anfällig, eine Ibuprofen nehmen.
Die Patienten denken, das sind harmlose Medikamente, weil man sie frei kaufen kann.
Dann höre ich auch oft, dass sie sich sorgen um den Arbeitsplatz und sich nicht trauen, sich krank schreiben zu lassen und deswegen oft zum Schmerzmedikament greifen.
Ich habe nur hier in der Apotheke Ibuprofen als Kaugummi gerade gesehen für Kleinkinder. Das finde ich sehr beängstigend.
Und was glauben Sie, was hat die Pharmaindustrie für ein Interesse daran, schon bei Kindern anzusetzen?
Na, da hält man die ja bei der Stange.
Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz, so lautet ein ziemlich veralteter Spruch. Da wir aber verletzlich sind, kennen wir ihn eben doch, den Schmerz. Und wir gehen sehr unterschiedlich damit um. Manches lässt sich durchaus aushalten, manches schnell mit einer Tablette bekämpfen. Aber es gibt auch Schmerzen, die Menschen an den Rand des Wahnsinns treiben oder in die Abhängigkeit von schmerzlindernden Substanzen. In den USA hat die leichtfertige Verschreibungspraxis von Opioiden dazu geführt, dass Millionen Menschen in die Sucht getrieben wurden. Täglich sterben dort über 100 Menschen an einer Überdosis. In Deutschland ist man zwar vorsichtiger beim Einsatz von Opioiden, aber der Schmerzmittelgebrauch ist in den letzten Jahren insgesamt doch stark angestiegen. Trotzdem bekommen nicht alle, die wirklich Linderung bräuchten, auch die angemessenen Mittel. Und andererseits ist zu viel frei verkäuflich. Zeit also, sich dem Schmerz zu stellen. Und das haben wir uns für heute vorgenommen. Schmerz lass nach, die betäubte Gesellschaft, so haben wir heute getitelt. Zunächst der Blick in die USA. Amerikaner konsumieren 80% der weltweiten Produktion von Schmerzmitteln. Ein Milliardengeschäft, ein tödliches dazu, wie die USA im wahrsten Sinne schmerzlich erfahren mussten. Denn ein Mittel, für das jahrelang geworben wurde und das als harmlos vermarktet wurde, Oxycontin, machte Patienten in kürzester Zeit abhängig, weil es nämlich, anders als der Name vermuten lässt, den Stoff nicht kontinuierlich, sondern doch schnell im Körper verfügbar macht und so eben für einen Kick sorgt. Und wenn es keinen Nachschub mehr vom Arzt gibt, dann greifen die Abhängigen zu Heroin, das in den USA offenbar leicht zu bekommen ist, oder zu Fentanyl, was noch viel stärker wirkt. Präsident Trump hat 2017 sogar den Gesundheitsnotstand ausgerufen, ohne aber mehr Geld für die Bekämpfung der Sucht bereitzustellen. Das holen sich die Bundesstaaten jetzt quasi von den Herstellern der Schmerzmittel. Bei Johnson & Johnson machte man gerade den Anfang.
Es war das erste Gerichtsverfahren eines US-Bundesstaates gegen einen Hersteller von opioidhaltigen Schmerzmitteln. Mehr als 40 andere Bundesstaaten klagen derzeit ebenfalls gegen Pharmafirmen. Insofern wurde das Urteil von Richter Thad Balkman am Bezirksgericht in Oklahoma überall in den USA mit Spannung verfolgt. Der Konzern Johnson & Johnson und seine ehemalige Pharmatochter Janssen, so Richter Balkman, seien mitschuldig an der grassierenden Opioidkrise in den USA. Durch irreführende und aggressive Vermarktung der Schmerztabletten und durch Verharmlosung der Suchtrisiken. Johnson & Johnson habe damit zur öffentlichen Gesundheitskrise in Oklahoma und den USA beigetragen. Dafür müsse der Konzern dem Bundesstaat Schadenersatz zahlen.
$572,102,028.
Mehr als 572 Millionen Dollar muss Johnson & Johnson zahlen. Viel Geld, aber deutlich weniger als die von der Anklage geforderten 17 Milliarden Dollar. Weshalb die Aktien des Konzerns und anderer Pharmahersteller nachbörslich anstiegen. Dennoch äußerte sich der Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Mike Hunter, zufrieden über das Urteil.
We have proven.
Wir haben bewiesen, dass Johnson & Johnson seine milliardenschweren Produkte aus Profitgier und auf dem Rücken leidender und unschuldiger Menschen geschaffen hat. Allein im Bundesstaat Oklahoma sind in den vergangenen 20 Jahren mehr als 6.000 Menschen an den Folgen der Opioidabhängigkeit gestorben. Überall in den USA waren es rund 400.000. Jeden Tag sterben mehr als 130 Amerikaner an den Folgen ihrer Sucht, die über opioidhaltige Tabletten oft zu Heroin oder Fentanyl führt. Auch wenn das Bezirksgericht Oklahoma deutlich unter der geforderten Schadenssumme blieb, die Begründung des Urteils hat Signalcharakter: Gefährdung der öffentlichen Gesundheit. Den Gesundheitsexperten im Sender CNN, Dr. Sanjay Gupta, erinnert dies an die Milliardenstrafen für die Tabakhersteller vor 20 Jahren. Das ist schon eine große Sache. Das wird ähnliche Wirkung auf die gesamte Pharmabranche haben wie damals die Urteile gegen die Tabakhersteller. Auch deshalb kündigte Johnson & Johnson sofort nach dem Urteil an, in die Berufung zu gehen. Die Anwältin des Konzerns Sabrina Strong betonte, ihr Unternehmen habe die Opioidkrise weder in Oklahoma noch sonst wo in den USA verursacht.
Johnson & Johnson did not cause the opioid abuse crisis here in Oklahoma or anywhere in this country.
Tatsächlich waren andere Medikamentehersteller stärker am lukrativen Geschäft mit opioidhaltigen Tabletten beteiligt, so zum Beispiel der Konzern Purdue Pharma, dessen Eigentümer die in den USA als Kulturmäzene bekannte Familie Sackler ist. Doch Purdue Pharma einigte sich bereits Ende März mit dem Bundesstaat Oklahoma außergerichtlich auf Zahlung von 270 Millionen Dollar, nicht einmal die Hälfte der Summe, zu der Johnson & Johnson nun verurteilt wurde. Die Millionenentschädigungen will Oklahoma zur Bekämpfung der Opioidkrise sowie für vorbeugende Maßnahmen nutzen. Weitere Gerichtsverfahren beginnen im Oktober in Ohio sowie auf Bundesebene. Insgesamt laufen etwa 2000 Gerichtsverfahren gegen die Hersteller von opioidhaltigen Schmerztabletten.
Martin Ganselmeier für HR2 Kultur. Für Menschen unter 50 ist Rauschgift die häufigste Todesursache in den USA geworden. Und um mal eine Zahl zur Einordnung zu nennen, Ohio ist einer der Staaten, die besonders unter der Opioidkrise leiden. Dort hat im Jahr 2017 rund ein Fünftel der Bevölkerung Opioide auf Rezept bekommen. Schauen wir nach Deutschland. Professor Dr. Claudia Sommer ist Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft, Schmerzforscherin und leitende Oberärztin am Uniklinikum in Würzburg. Schönen guten Abend, Frau Dr. Sommer.
Schönen guten Abend.
Wie ist das denn jetzt in Deutschland? Wir haben von diesem Extrem in den USA gehört. Das beunruhigt uns auch hier. Wir wissen, auch hier werden viele Schmerzmittel verordnet. Wo stehen wir in Deutschland?
Ja, natürlich beunruhigt es uns. Wir setzen uns auch damit auseinander. Aber solche Ausmaße hat es in Deutschland nicht angenommen und wird es auch nicht annehmen. Es gab auch hier vor etwa 20 Jahren eine Bewegung, wir geben zu wenig Opiate, wir sollten die Schmerzpatienten besser behandeln mit Opiaten. Da haben wir uns alle schuldig gefühlt, weil wir so zurückhaltend waren. Und in den letzten 10 Jahren hat sich dann eher wieder umgedreht, dass die Schmerztherapeuten erkannt haben, dass sie bei chronischem Schmerz weniger Opiate geben, sondern aus der Erfahrung, die sie damit gemacht haben. Und das war auch eine Zeit, wo es viele Opiatentzüge in den Schmerzkliniken gab.
Nun haben wir ja einfach ein Problem mit chronischen Schmerzen. Die Zahlen gehen da weit auseinander. Der Bundesverband der Schmerztherapeuten spricht von 3,4 Millionen, die Deutsche Gesellschaft für Schmerzen von 23 Millionen, die betroffen sind. Klar ist, es sind auf jeden Fall sehr viele. Wann spricht man denn überhaupt von chronischen Schmerzen?
Also zum einen kann man es an der Zeit festmachen, die jemand Schmerzen hat. Da werden so Zeiträume zwischen 3 und 6 Monaten genannt. In letzter Zeit versucht man aber zu trennen zwischen akuten Schmerzen, die länger andauern, die also noch eine Ursache haben, wie zum Beispiel der Hüftschmerz bei Arthrose, und von solchen chronischen Schmerzen, die irgendwann selbstständig geworden sind, wie der Rückenschmerz, der einfach da ist, obwohl nichts mehr gefunden wird. Und der Unterschied ist ja, wenn beim Hüftschmerz, der auch schon ein Jahr besteht, die Hüfte operiert wird und die Prothese da ist, dann kann der von einem Tag auf den anderen weg sein. Und andere chronische Schmerzen, die gehen eben nicht so schnell weg.
Man hört ja immer wieder von einem sogenannten Schmerzgedächtnis, was wir angeblich haben. Dem würde ja die Sache mit der Hüfte widersprechen. Wenn die von einer Sekunde auf die andere dann geheilt, also schmerzfrei ist, dann ist das Schmerzgedächtnis in diesem Fall ja dann außer Kraft.
Ja, das ist wirklich interessant. Und deswegen versuchen wir ja auch diese beiden Typen von der Zeit nach chronischen Schmerzen auseinanderzuhalten. Es ist in der Tat so, dass im zentralen Nervensystem, also Rückenmark und Gehirn, wenn von der Peripherie, also aus dem Bein, aus dem Arm, aus dem Rücken, immer wieder Schmerzimpulse kommen, dass dann diese Verschaltungen stärker werden und dass das Signal Schmerz zum Gehirn hin verstärkt wird. Aber das kann man auch wieder verlernen. Und offenbar ist es in manchen Situationen eben sehr leicht, das zu verlernen und in anderen sehr schwierig, sodass es dann sehr viel Therapie braucht.
Da hören wir schon raus, da gibt's noch viel Forschungsbedarf. Das ist ja noch eine sehr junge Fachrichtung. Schmerzbehandlung wird an die Medizinstudenten auch erst seit kurzem wirklich so weitergegeben. Es ist jetzt seit 2016 wohl so, dass alle im Medizinstudium schon mal davon gehört haben müssen. Aber vorher hat man den Schmerz mehr oder weniger ignoriert in der Ausbildung?
Man hat es nicht ignoriert, aber man hat es den einzelnen Fächern überlassen. Also die Tumorärzte, die Onkologen waren ja schon immer gut darin, weil sie es müssen, Schmerz zu behandeln. Andere vielleicht weniger gut, ich will jetzt keine Fachrichtungen nennen, aber jedenfalls hat man den einzelnen Fachrichtungen, also den Internisten, den Chirurgen, den Neurologen, wer auch immer, es überlassen, das zu lehren. Und das ist dann doch bei dem vielen anderen Stoff, der halt gelehrt werden muss, ist es dann hinten runtergefallen. Und jetzt gibt es diesen Pflichtkurs, das ist sehr gut. Es könnte mehr davon geben, aber es ist schon schwierig. Stellen Sie sich vor, wir sind an einem Klinikum ja wenige Schmerzspezialisten, die in der Lage sind, das zu lehren. Der Unterricht muss in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Es ist also eine sehr hohe Belastung für die Lehrenden, wodurch die Stundenanzahl einfach begrenzt ist.
Aber es gibt zum Glück Schmerzexperten und es gibt auch zunehmend Menschen, die sich damit befassen, weil es ja auch hochinteressant ist. Welche Ansätze in der Schmerztherapie verfolgen Sie denn jetzt aktuell?
Also gerade bei den chronischen Schmerzen geht man ja mehr und mehr davon aus, dass es allein mit Medikamenten nichts getan ist. Die können nötig sein in bestimmten Situationen. Aber dass man das ganze psychosoziale Gefüge nicht nur beachten muss, sondern auch behandeln muss. Und das nennt man dann multimodale oder interdisziplinäre Therapie, die viel auf Bewegung lernen, Wiedererlernen von Bewegung, richtiges Erlernen von Bewegung, ich denke jetzt wieder an die Rückenschmerzen, baut. Und auch die Psyche und das soziale Gefüge nicht außer Acht lässt.
Also der Kopf spielt auf jeden Fall auch eine Rolle bei den Schmerzen. Vielen Dank, Professor Dr. Claudia Sommer. Im Roman von T.C. Boyle, Das Licht, da begeben wir uns in die Welt des Psychologen Timothy Leary. Wir befinden uns in den USA der 60er Jahre. Kennedy lebt noch, Vietnam ist eine Nachricht aus dem Radio und die Frauen wollen aussehen wie Jackie. Fitz, ein hoffnungsvoller Doktorand, ein angehender Psychologe, der es aus dem Nirgendwo bis nach Harvard geschafft hat, ist ein Suchender und er ist einer von vielen, die an das Glück glauben. Er nimmt an einem Drogenexperiment teil mit 20 Theologiestudenten. Bewusstseinserweiterung vor dem Kirchgang.
Der Tag des Experiments, Karfreitag, begann sonnig, doch für den weiteren Tagesverlauf war Regen angesagt. Es war mild, es war Frühling, die Luft war von Blütenduft erfüllt und die Tierwelt von den Tauben, Eichhörnchen und Spatzen bis hin zu den Enten und Gänsen auf dem Fluss war rennend und flatternd bemüht, hormonellen Befehlen nachzukommen. Man wollte sich um 10 Uhr im Andover-Seminar im Newton Center treffen, nicht weit von Tims Haus in der Homer Street. Dort würden die 10 Führer und 20 Theologiestudenten identische Umschläge mit einem Pulver erhalten, das entweder eine 30 Milligramm Dosis Psilocybin oder dieselbe Menge Nikotinsäure enthielt. Auf jeden Umschlag war eine Nummer gestempelt und niemand, nicht einmal Pahnke, wusste, welcher die Droge und welcher das Placebo enthielt. Kurz vor Mittag, wenn die Wirkung einsetzte, würden sie zur Marsh Chapel auf dem Campus der Boston University gefahren werden, um dort an der Karfreitagsmesse teilzunehmen und die Predigt von Reverend Howard Thurman zu hören. Die These war, dass die Wahrscheinlichkeit einer religiösen Erfahrung bei denjenigen, die diese psychotrope Droge eingenommen hatten, größer war als bei den Angehörigen der Kontrollgruppe, was wiederum implizierte, dass göttliche Bewusstseinszustände, religiöse Ekstasen, chemisch erzeugt werden konnten. Das jedenfalls war die Theorie, die Tim entwickelte und die einige Mitglieder des inneren Kreises für sich selbst zu entdecken begannen.
Ein Drogenexperiment der besonderen Art. Schmerz lass nach, die betäubte Gesellschaft, HR2 Kultur, der Tag. Der Mensch ist irgendwie gut darin, sich selbst aus ideologischen Gründen Steine in den Weg zu legen. So ist es für Schmerzpatienten ein langer Weg, zu einer Cannabis-Therapie zu kommen. Cannabis ist ja eine illegale Droge in Deutschland. Geraucht wird es trotzdem von geschätzten 3,5 Millionen meist jungen Menschen. Eine Mehrheit der Bevölkerung bei uns ist nach wie vor gegen eine Legalisierung von Cannabis. Allerdings bröckelt diese Mehrheit. Der medizinische Einsatz von Cannabis, etwa bei chronischen Schmerzen, ist inzwischen allerdings nicht mehr verboten, verbreitet sich aber nur langsam. Saskia Klingelschmidt mit einem Beispiel.
70 Gramm Marihuana, das ist die Therapiedosis, die Thorsten Naumann aus Ebsdorfer Grund bei Marburg monatlich benötigt, um seine Schmerzen zu lindern. Naumann wurde von einem Auto erfasst. Beide Oberschenkel waren gebrochen. Was folgte, war eine Knochenmarksentzündung, über 50 Operationen und 30 Jahre teils heftige Schmerzmitteltherapie. Nichts hat geholfen außer Cannabis.
Es ist auf alle Fälle schmerzlindernd, es ist krampflösend, Muskelschmerzen, da hilft's. Es ist gut abends, gerade beim Einschlafen ein bisschen, man kommt ein bisschen besser zur Ruhe.
Vor allem Patienten mit Multiple Sklerose, der Nervenkrankheit, aber auch Chemotherapiepatienten bekommen Cannabis verordnet. Thorsten Naumann inhaliert seit 5 Jahren. Sein Apotheker war keineswegs überrascht, als er das erste Mal ein Rezept vorlegte.
Also ich habe mit meinem Apotheker das unheimliche Glück gehabt, dass der schon früher, sein Vater hat schon cannabishaltige Medikamente sich mit beschäftigt. Er war ein MS-Patient. Das war da überhaupt kein Problem.
Die haben sich sofort gekümmert und alles möglich gemacht.
Das ist nicht immer und überall der Fall. Nicht jede Apotheke bietet Cannabis-Produkte an. Manche führen einzelne Produkte wie Öle, Tropfen oder Tabletten. Und dann kann man in manchen Apotheken auch die reinen Blüten auf Rezept erhalten. Auch bei Christian Ude in der Sternenapotheke in Darmstadt.
Die Sorte der Blüten, dann natürlich exakt die Masse, Gramm, ob die Blüten unzerkleinert oder eben vorzerkleinert werden oder ob der Apotheker die einzelnen Portionen voreinwiegt. Das gehört alles aufs Rezept.
Im vergangenen Jahr lagen den Apotheken deutschlandweit rund 95.000 Cannabis-Rezepte vor. Auch Christian Ude merkte das in seiner Apotheke. 10 Rezepte pro Monat, Tendenz steigend. Doch manche seiner Kollegen bleiben skeptisch, wollen nicht, dass sich Kiffen weiter verbreitet.
Ich weiß, es gibt auch in meiner Zunft die ein oder andere emotionale oder ethische Vorbehalte, das haben wir in anderen Indikationen auch, aber das ist nicht der richtige Weg.
Für Thorsten Naumann ist Marihuana die einzige Chance, schmerzfrei den Alltag bestreiten zu können. Für die Zukunft hofft er auf mehr Verständnis.
Es muss einfach erst in den Köpfen überall ankommen und eben ganz besonders bei den Ärzten, bei den medizinischen Diensten und wer sich da so alles mit beschäftigt, die da im Moment so ganz strikt gegenhalten. Auch da muss ich das erstmal setzen und muss verstanden werden, dass dieses Medikament absolut hilfreich ist.
Cannabis auf Rezept für manche Schmerzpatienten ein Segen. Professor Dr. Christoph Stein ist Direktor an der Klinik für Anästhesiologie der Charité in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben schon gehört, es ist nicht so einfach mit den Schmerzen und mit den Schmerzmitteln zur Bekämpfung auch nicht. Eines der Probleme ist, das Mittel zu finden, was für den Schmerz, den man bekämpfen will, auch wirksam ist. Das ist ja super, wenn man das gefunden hat, wie zum Beispiel im Beispiel eben Cannabis. Aber das ist auch nur für eine begrenzte Gruppe die Rettung, oder?
Ja, das ist richtig. Natürlich wirken nicht alle Mittel bei jedem Patienten und bei jedem Schmerztyp. Das ist auch bei den gängigen Schmerzmedikamenten so wie den Opioiden zum Beispiel.
Die Opiate, die in den USA zur Krise geführt haben, bei welchen Schmerzen sind die denn eigentlich wirksam?
Also unstrittig sind sie wirksam bei Akutschmerz. Das ist das, was wir jeden Tag bei Operationen verabreichen, auch nach Operationen zur postoperativen Schmerztherapie und auch natürlich beim Tumorschmerz, also beim Krebspatienten. Allerdings sind sie nicht gut wirksam bei den sogenannten chronischen Nicht-Tumorschmerzen, also wie zum Beispiel beim chronischen Rückenschmerz.
Das ist ja einer der Schmerzen, die viele Patienten gerade hier in Deutschland zum Schmerzmittel greifen lässt. Was hilft denn in diesen Fällen Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und Rückenschmerzen besonders gut?
Also grundsätzlich bei allen chronischen Nicht-Tumorschmerzformen sollte man, so gut es geht, überhaupt auf Medikamente verzichten, sondern da sollte man auf nicht-medikamentöse Methoden zurückgreifen. Die sind allerdings nicht sehr populär und weit verbreitet. Also da geht es um die interdisziplinäre Schmerzbehandlung in multidisziplinären Schmerzkliniken, wie zum Beispiel eben Zusammenarbeit mit Ärzten, Psychologen und Physiotherapeuten.
Aber da haben wir schon gehört, es gibt noch nicht so viele spezialisierte Schmerzmediziner in Deutschland und auch noch nicht so viele Zentren, wo man sich hinwenden kann. Deswegen greifen ja viele in den heimischen Arzneischrank.
Ja, genau, das ist das Problem. Es gibt zu wenig Schmerzkliniken, die so interdisziplinär strukturiert sind. Es wird auch nicht bereitwillig von den Kostenträgern erstattet, solche Methoden. Und das ist ein Problem. Da haben viele Patienten keinen Zugang dazu.
An Ihrer Klinik gibt es so ein interdisziplinäres Programm zur Schmerztherapie, wo Sie eben nach anderen Wegen suchen, weg vom Medikament. Auf welche Probleme stoßen Sie da, wenn die Patienten zu Ihnen kommen?
Also zunächst mal haben wir sehr viele Patienten, die gar nicht in das Programm aufgenommen werden können, weil da eine Suchtproblematik tatsächlich vorliegt. Also die haben schon sehr lange zum Beispiel Opiate eingenommen und sind da natürlich auch süchtig geworden und müssen tatsächlich dann vorher in eine Entzugsbehandlung.
Also die falsche Medikation führt dann dazu, dass sie gar nicht ordentlich therapiert werden können erstmal.
Also zunächst mal muss man tatsächlich eine Entzugsbehandlung vornehmen, bevor sie in ein solches Programm dann aufgenommen werden können.
Und dann braucht man auch erstmal einen Kostenträger, der das alles mitmacht.
Ja.
Was ist denn nun jetzt durch diese Krise in den USA, werden ja auch viele Ängste geschürt, auch bei uns, wenn das Mittel, das man nehmen soll, tatsächlich ein Opioid ist, ein Mittel, das potenziell süchtig machen kann, aber das ja trotzdem segensreich sein kann. Was würden Sie da Patienten empfehlen?
Also wie gesagt, solche Medikamente sollten nur von chronischen Tumorschmerzpatienten eingenommen werden oder eben im Akutschmerzfall. Bei allen anderen Nicht-Tumorschmerzarten würde ich dazu raten, würden wir und viele andere dazu raten, nicht-medikamentöse Methoden in interdisziplinären Schmerzkliniken zu Hilfe zu nehmen.
Sie forschen an peripher wirkenden Opiaten. Welche Vorteile hätten die?
Also wir forschen schon lange an der Wirksamkeit von Opiaten auch außerhalb des zentralen Nervensystems, also außerhalb des Gehirns. Damit wäre die Suchtgefahr ausgeschlossen und damit könnte man auch effektiv bestimmte Schmerzarten lindern, eigentlich alle Arten von Entzündungsschmerz. Das haben viele schon und wir auch in Entzündungsschmerzmodellen im Tiermodell gezeigt. Da könnte man eben ganz auf die zentral wirkenden Nebeneffekte dann verzichten, beziehungsweise die würden dann gar nicht auftreten.
Aha. Und wie weit sind wir da von der Anwendung entfernt am Menschen?
Also die gibt's eigentlich schon in der Klinik. Also man kann zum Beispiel bei Patienten geringe Dosen von konventionellen Opiaten wie Morphin zum Beispiel ins Kniegelenk applizieren, bei Patienten mit Arthritis oder bei Patienten nach einer Kniegelenksoperation. Die wirken dort sehr gut, wie gesagt, ohne die zentralen Nebeneffekte. Das wurde schon seit 20, 30 Jahren in vielen Studien gemacht und ist auch schon längere Zeit bekannt. Allerdings gibt es noch kein Medikament, das man systemisch einnehmen kann, also zum Beispiel oral oder intravenös. Da haben wir jetzt erst eine Substanz entwickelt, die beim Tierexperiment sehr gut funktioniert, aber die ist für den Menschen noch nicht verfügbar.
Aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass die Opioide nur bei diesen tumorbedingten Schmerzen angewandt werden sollten.
Also die neueren Methoden, also die selektive Aktivierung von peripheren Opioidrezeptoren könnte dann natürlich auch bei anderen Schmerzpatienten angewendet werden. Aha. Wie gesagt, insbesondere bei Entzündungsschmerzarten, zum Beispiel bei Rheuma.
Das wäre ja auch für viele ein großer Segen. Aber Sie sagen, es wird viel zu viel geschluckt, auch gerade ein frei verkäufliches wird viel zu oft angewendet. Wie reagieren denn Patienten, wenn Sie ihnen sagen, sie sollen viel deutlich weniger Schmerzmittel nehmen?
Also alleine das Patienten zu raten reicht nicht. Da muss man schon, wie gesagt, so ein Programm am besten durchlaufen. Das dauert bei uns 4 Wochen. Ja, also das geht nicht so einfach, den Patienten das am ersten Tag zu sagen, sie sollen auf diese Mittel verzichten. Da braucht es schon einiges an Überzeugungskraft. Dazu brauchen wir dann eben auch Psychologen und Physiotherapeuten, die dann alternative Methoden auch gleichzeitig den Patienten zeigen und beibringen. Das ist nicht in einem Gespräch getan.
Frau Dr. Sommer hat uns eben auch schon von diesen interdisziplinären Ansätzen erzählt. Da wird sich ja, wenn sich sehr viele Gedanken gemacht, glauben Sie, dass wir gefeit sind gegen so eine Opioidkrise, wie sie in den USA grassiert?
Nein, das glaube ich nicht, denn es gibt bei uns durchaus auch Anzeichen dafür, dass zu viele Opiate verschrieben werden, insbesondere beim Nicht-Tumorschmerz. Da gibt es schon seit vielen Jahren auch Statistiken drüber. Also es gibt eine Arbeit hier zum Beispiel schon vor 5, 6 Jahren im Deutschen Ärzteblatt wurde das gezeigt. Und es gibt auch Zahlen von der WHO, von dem International Narcotics Control Board zum Beispiel oder von der OECD gibt es die auch. Also der Gesamtverbrauch an Opiaten pro Kopf der Bevölkerung ist bei uns nicht sehr viel niedriger, vielleicht aktuell 10-15% niedriger als in den USA.
Vielen Dank, Professor Dr. Christoph Stein. HR2 Kultur, der Tag. Wir gehen den Drogen nach, aber diesmal literarisch. LSD spielt die Hauptrolle im Roman Das Licht von T.C. Boyle. Ein junges Paar folgt dem Psychologen Timothy Leary, der als Drogenprofessor, als Hippie-Guru in die Geschichte eingegangen ist. Bei dem Drogenexperiment, an dem der junge Doktorand Fitz teilnimmt, beginnen die Drogen zu wirken.
Walter und Tim verteilten die Umschläge. Walter notierte neben jedem Namen auf der Teilnehmerliste die entsprechende Nummer und dann lösten alle das Pulver in Wasser auf, leerten nach einem kurzen Gebet rituell die Gläser und warteten auf das Einsetzen der Wirkung. Eine halbe Stunde später begann Fitz ein vertrautes Beben oder Summen zu spüren, als wäre sein Körper an einen Stromkreis angeschlossen, war sich aber nicht sicher, ob das die Droge oder das Placebo war. Er saß mit Ken auf einer Bank am hinteren Ende des Raums und unterhielt sich mit ihm über Baseball, als er sich mit einem Mal rastlos fühlte und aufstand, um im Raum umherzugehen. Seine Haut prickelte und ihm war warm, so warm, dass er hinaus an die frische Luft ging. Er stand auf dem Rasen, im Schatten einer Eiche mit glänzenden jungen Blättern, als sich das Laub plötzlich in Schuppen verwandelte und der Baum kein Baum, sondern ein Dinosaurier aus Wells utopischem Roman war. Und da wusste er, dass er Glück gehabt hatte. Es war nur ein Augenblick, der Baum war schon wieder ein Baum, aber er musste laut lachen. Er war im Begriff, auf eine Reise zu gehen. Er schnallte sich gerade an und jetzt kamen auch die Farben so leuchtend, dass er seine Sonnenbrille aufsetzen musste, was aber die Intensität kein bisschen minderte. Darüber wunderte er sich und fand Spaß daran, die Brille auf der Nase hinauf und hinunter zu schieben, hell, dunkel, hell, dunkel, als er hinter sich eine Stimme hörte, sich umdrehte und Tim vor dem Eingang des Seminargebäudes stehen sah. »Komm, Fitz, es geht los«, sagte Tim. Und schon trat die ganze Gruppe aus der Tür und ging zu den an der Straße geparkten Wagen. Der Wagen fand den Weg von allein, die Droge kam in schäumenden, an- und abschwellenden Wogen, Ken quatschte ununterbrochen von Jastrzemski und die Studenten umklammerten ihre Bibeln und sagten kein Wort.
Drogenrausch bei T.C. Boyle. Ein Bereich, der beruhigenderweise immer mehr in den Fokus kommt, wenn es um Schmerzlinderung geht, ist der der Palliativmedizin. Dann, wenn es nicht mehr um die Bekämpfung der Ursachen geht, weil das nicht mehr möglich ist. Bei schweren Tumorerkrankungen zum Beispiel, wenn es einfach nur noch darum geht, dem Patienten das Ende so erträglich wie möglich zu machen. Sterben ohne unnötiges Leiden. Das war vor wenigen Jahren noch nicht so verbreitet, wie meine Kollegin Angela Fitsch vor dem Tod ihrer Mutter erleben musste.
Meine Mutter hatte mich einige Wochen vor ihrem Tod einmal gefragt, sag mal, was glaubst du, kommen wir eigentlich im nächsten Leben wieder auf die Welt? Ich zögerte, blickte durch das Wohnzimmerfenster unseres Hauses, sah in die Ferne die Pferde des Nachbarn stehen und sagte im Brustton der Überzeugung, klar, ganz sicher. Und dann würde ich gerne ein Pferd sein, sagte sie. Sie lächelte und erwiderte, Hauptsache, wir können es uns aussuchen. Als Ameise wieder auf die Welt zu kommen, wäre ganz schön doof, da hätte man richtig viel zu tun. Es war das letzte Mal, dass meine Mutter im Wohnzimmer saß. Von da an lag sie in ihrem Bett in der ersten Etage. Es war im Juli. Es war ein heißer Sommer. Sie hatte Brustkrebs im Endstadium. Der Krebs hatte sich in Hirn und durch die Haut gefressen und schließlich war er in den Knochen angekommen. Sie hatte unzählige Chemotherapien und Bestrahlungen hinter sich und war sozusagen austherapiert. Die Ärzte im Krankenhaus hatten sie nach Hause geschickt, zum Sterben. Von jenem Tag an, als wir über das Leben nach dem Tod gesprochen hatten, wurde ihr geschundener Körper immer schwächer. Sie selbst sagte zu mir zwar jeden Morgen, es muss doch mal besser werden, aber es wurde nicht besser. Und ob sie wirklich daran glaubte, habe ich nicht mehr erfahren. Jeden Morgen kam auch ihr Hausarzt, ein Bekannter der Familie, Allgemeinmediziner, der vor und von meiner Mutter stets in der dritten Person sprach, ihren Verfall kritisch und auf sie herabschauend beäugte, ohne sie anzufassen und zu untersuchen, und mantramäßig wiederholte, dass ich es nicht mehr lange schaffen würde, sie zu pflegen, weil sie bald schon noch nicht einmal mehr auf die Bettkante sich setzen könnte. »Bringt sie ins Hospiz«, sagte er meinem Vater und mir vor meiner scheinbar schlafenden Mutter, die ohne die Augen zu öffnen erwiderte, »ich bleibe hier und werde hier sterben.« Der Arzt hatte recht. Sie wurde von Tag zu Tag unbeweglicher und verwirrter, vor allem aber wimmerte sie vor Schmerzen. Ihr rechter Arm war angeschwollen wie ein Elefantenfuß, in der Achselhöhle hatte sich das Rezidiv durch die Haut gefressen und irgendwann nützte auch die wunderbare Fürsprache und Behandlung des Physiotherapeuten nichts mehr, der mehrmals in der Woche versuchte, den Lymphstau im Arm zu beseitigen. Vergeblich. Wir baten den bekannten Arzt täglich, ihr doch bitte stärkere Schmerzmittel zu geben, doch dieser Bitte wollte er nicht nachkommen mit der Begründung, meine Mutter werde davon abhängig werden. Sie bekam Tabletten, die sich im Mund und unter der Zunge auflösen sollten. Das gelang aber von Tag zu Tag immer weniger, denn wenn sie ohnmächtig und völlig geschwächt vor Schmerzen in einen kurzen Dämmerschlaf fiel, rutschten die Tabletten aus dem Mund und landeten irgendwo im Bett, was wir nicht immer bemerkten. Es war ein großes Glück, dass der Arzt der Familie seinen Sommerurlaub antrat und uns seine Vertretung schickte, ein Internist und Kardiologe, der um die Ecke wohnte und zu jeder Tages- und Nachtzeit nach ihr schaute. Für ihn war es überhaupt keine Frage, dass meine Mutter von Stund an Opiate in genügend hoher Dosierung und in kurzen Abständen bekam, die sie nach 3 Tagen endlich friedlich und ohne Schmerzen einschlafen ließen. Sie starb mit 68 Jahren. Ob sie wohl als Pferd wieder auf die Welt gekommen ist, schön wär's.
Erlösung vom Schmerz, das ist es, was sich Menschen für den eigenen Tod auch wünschen, dass es nicht qualvoll endet. Nadine Lösel ist leitende Oberärztin an der neuen Klinik für Palliativmedizin am Sana-Klinikum in Offenbach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist denn der Ansatz heute beim Begleiten von Sterbenden?
Also zuerst muss man natürlich sagen, dass nicht alle Patienten, die wir jetzt in der Palliativmedizin begleiten, auch wirklich Schmerzen haben. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich sicherlich eines der häufigsten Symptome. Es gibt jetzt generell auch nicht den einen Schmerz, denn Schmerz hat verschiedene Qualitäten und die werden dann auch mit unterschiedlichen Medikamenten behandelt. Ja? Es gibt nicht nur körperliche Schmerzen, es gibt auch seelische Schmerzen, ja. Soziale Ängste. Ja? Die wiegen oft genauso schwer Die müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen in der palliativmedizinischen Therapie.
Die sind natürlich noch schwerer zu behandeln, würde ich sagen, oder?
Ja, es sind natürlich andere Ansätze und da ist insgesamt einfach ein komplexeres Vorgehen auch gefordert. Ja.
Aber bei den körperlichen Schmerzen, können Sie da aus dem Vollen schöpfen? Also steht Ihnen bei der Behandlung die ganze Palette von Beruhigungsschmerz und Betäubungsmitteln zur Verfügung oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Also prinzipiell können wir die ganze Palette nutzen. Wir sind natürlich auch hier angehalten, wirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten, ja, jetzt auch im Hinblick auf Packungsgrößen oder Ähnliches. Mhm. Und es gibt manchmal auch natürlich organisatorische Dinge, die zu berücksichtigen sind, zum Beispiel Beantragungen von Kostenübernahmen bei den Krankenkassen, bei Cannabispräparaten zum Beispiel. Ja. Mhm.
Auf Cannabis kommen wir dann später noch. Es gibt ja auch immer mehr Palliativteams, die Menschen zu Hause begleiten. Auch bei Ihnen wird das angeboten. Gibt es einen Unterschied zwischen Klinik und ambulanter Betreuung in der Versorgung?
Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Setting. Also die Patienten zu Hause werden ja in der Regel von ihren Angehörigen begleitet. Und auf der Station ist es ja so, dass professionelles Personal die ganze Zeit anwesend ist. Das heißt, man muss natürlich zu Hause schauen, dass die Schmerzmedikation, die man da etabliert, dass die durch den Patienten und durch die Angehörigen auch angewendet werden kann. Ja. Und da haben wir stationär natürlich ein ganz anderes Monitoring und können da gegebenenfalls auch komplexere Therapien durchführen als jetzt zum Beispiel zu Hause.
Ja, bei so schweren Krankheiten ist es ja oft auch dann entscheidend, in welcher Form ein Schmerzmittel verfügbar ist. Menschen können im Endstadium von einer schweren Krankheit ja oft gar nicht mehr so richtig gut schlucken. Und da gibt es ja auch viele Ängste. Wie erleben Sie das?
Ja, das ist natürlich ein Thema und das kommt auch oft vor, dass die Patienten ihre bisherige Medikation dann einfach nicht mehr einnehmen können. Mhm. Ja. Glücklicherweise gibt es aber sehr viele verschiedene Applikationsformen von Medikamenten. Also das heißt, wenn Tabletten oder Schmelztabletten oder Saft nicht mehr geschluckt werden kann, da haben wir dann eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Pflastern zu arbeiten. Man kann Medikamente natürlich klassischerweise spritzen und dauerhafte Infusionen auch verabreichen. Aber es gibt zum Beispiel auch Nasensprays, die wir auch oft nutzen bei Patienten, die nicht mehr schlucken können.
Also da gibt es ein riesiges Angebot. Ja. Wie reagieren denn Patienten, wenn sie sehr starke Mittel bekommen sollen? Sind da alle froh oder gibt es da auch Vorbehalte?
Also sagen wir mal, das ist sehr unterschiedlich. Das hat auch was damit zu tun, was die Patienten bis jetzt gehört haben, gelesen haben, was die für persönliche Erfahrungen gemacht haben, ob die medizinisch vorgebildet sind. Ja, also da gibt es im Prinzip alles von Patienten, die das praktisch einfordern, das Medikament, und auch Patienten, die da sehr zurückhaltend oder ablehnend sind, weil sie einfach sehr viel Angst haben vor Nebenwirkungen und natürlich auch vor diesem sehr plakativen Wort der Abhängigkeit.
Ja. Man sagt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Der Spruch bezieht sich auf die heilsame Wirkung von Zuwendung. Welche Rolle spielt denn Zeit in der Palliativmedizin?
Zeit ist was ganz, ganz Wichtiges bei uns in der Palliativmedizin. Das ist eigentlich auch eine unserer großen Stärken, muss man sagen, und etwas, was wir den anderen Fachdisziplinen auch voraus haben, dass wir einfach mehr Zeit haben, auch für den Patienten und alles, was noch so um die rein körperlichen Symptome drumherum eben eine Rolle spielt. Ja. Das ist für den Patienten auch oft eine ganz wichtige Erfahrung. Der hat nämlich in der Regel in seinem Krankheitsverlauf ja oft schon erlebt, dass es eben nicht genug Zeit für ihn gibt. Und die Patienten, die genießen das sehr, also gerade auch hier auf der Palliativstation, wenn da einfach mehr Raum ist, auf sie einzugehen.
Endlich mal, ne? Das sollte eigentlich nicht so lange auf sich warten lassen.
Ja, das macht es natürlich insgesamt auch sehr personalaufwendig. Ja, das ist sicherlich auch was in der Palliativmedizin eine Rolle spielt, ja.
Wenn Sie Menschen Schmerzen nehmen können, das stelle ich mir sehr erfüllend vor. Das ist ja eigentlich das, was man in der Medizin möchte. Eigentlich möchte man heilen, aber wenn das nicht mehr möglich ist, dann doch wenigstens dem Patienten ermöglichen, dass er keine Schmerzen erleiden muss. Wie empfinden Sie das?
Ja, das ist natürlich für mich eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, wenn man einem Menschen Leid nehmen kann oder Leid lindern kann. Das ist genauso erfüllend wie jetzt zum Beispiel eine gelungene notfallmäßige Operation. Ja, und es kommt unglaublich viel Dankbarkeit zurück von den Patienten, von den Angehörigen. Und was ich auch sehr schätze, ist, dass es ein Bereich ist in der Medizin, wo man sich mit seiner Persönlichkeit sehr einbringen kann. Ja. Mhm. Was es bei mir so ganz persönlich verändert hat, ist eigentlich, dass seit ich in der Palliativmedizin arbeite, ich auch ja, weniger Angst vor dem eigenen Sterben habe.
Und das kommt dadurch, dass Sie merken, dass das ein Weg ist, der so natürlich ist?
Ja, es ist zum einen einfach dieser natürliche Verlauf. Das gehört einfach zum Leben dazu und ja, es gibt keine Überlebenden. Ja. Aber auch, weil wir hier natürlich jeden Tag sehen, dass man noch unglaublich viel tun kann in der letzten Lebensphase, um Leid zu lindern, um einfach nochmal auch Dinge gerade zu rücken, die vielleicht vorher in Schieflage waren. Und das ist für mich ganz persönlich auch ein sehr großer Trost.
Leid zu lindern und den Patienten dann damit in Würde sterben zu lassen.
Ja, also Würde ist ein ganz zentraler Aspekt hier. Das ist etwas, woran wir uns auch sehr orientieren, den Patienten eben als Mensch zu sehen in der ganzen Komplexität und eben da auch darauf einzugehen, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, dass Schmerz eben nicht nur der rein körperliche Schmerz ist, sondern alles, was da auch noch so mitschwingt, wenn dann das Leben zu Ende geht.
Nadine Lösel, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen, vielen Dank.
Schmerz lass nach, die betäubte Gesellschaft. Es gibt Momente, da spielt eine potenzielle Abhängigkeit keine Rolle mehr. Das Drogenexperiment, dem wir in T.C. Boyles Roman Das Licht beiwohnen, verselbstständigt sich. Die Gruppe von Theologiestudenten, die an der Sitzung teilnehmen, ist nicht zu kontrollieren. Tim, der die Drogen verabreicht hat, fürchtet um seine wissenschaftliche Karriere. Einer der Theologiestudenten ist nicht zu halten. Er pilgert wild umher.
Alles, wofür Tim gearbeitet hatte, alles, wofür er selbst gearbeitet hatte, stand auf dem Spiel. Es war eindeutig eine Krise. Wenn diesem Studenten etwas zustieß, wenn er verletzt oder gar getötet wurde, würde die Presse das weidlich ausschlachten. Drogentod in Harvard, Harvard-Experiment läuft aus dem Ruder, Student im Drogenrausch von Bus überfahren. Fitz spähte umher, sah aber nichts. Auf den Gläsern seiner Sonnenbrille waren große Druckbuchstaben. Es roch nach Druckerschwärze und nach Blut. Sein Geist zuckte zurück und verschloss sich. Aber wo war der Typ? Da, dort ging er mit schnellen Schritten auf dem Bürgersteig, einem Ziel entgegen, das nur er selbst kannte. Fitz rannte ihm nach, er musste ihn einholen und stoppen, und im selben Augenblick sah er Eva Panke, die noch immer auf der Bank saß und ihrer Tochter aus einem Kinderbuch vorlas, dessen Einband das Licht einfing und ihm entgegenschleuderte, als wäre es ein Signal aus irgendeinem unbekannten Reich, irgendeine Botschaft aus der Tiefe, für die er jetzt keine Zeit hatte. Er rief ihr zu, sie solle Walter holen, und zeigte hektisch auf die schwankende Gestalt des Pilgers mit der blauen Krawatte, der stehen geblieben war und sich umsah, als müsse er sich orientieren. Wohin wollte er, dieser Pilger? Auf die andere Straßenseite, zwischen zwei parkenden Wagen hindurch, und Fitz packte ihn am Arm. Empört fuhr der Student herum. »Finger weg«, schrie er und riss sich los und machte einen Satz auf dem Bürgersteig. »Seht den Menschen«, rief er, »den Menschen am Kreuz.«
Schmerzen sind ein Dauerthema. 25% der Krankmeldungen in Deutschland werden wegen Rückenschmerzen ausgestellt. Und die würde man im besten Fall, wie wir gehört haben, interdisziplinär behandeln, mit viel Bewegung, mit Psychologen und ohne Schmerzmittel. Aber es gibt noch zu wenig spezialisierte Schmerzmediziner und Schmerzzentren. Schmerz kann in jedem Fall ein Warnsignal sein. Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes liefert folgende Definition. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von den betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre die Gewebeschädigung die Ursache. Menschen können Unglaubliches aushalten, aber dank moderner Medizin müssen sie das nicht. Das ist kein Plädoyer für ein Leben, in dem man schon bei der kleinsten Irritation in die Apotheke rennt, aber es gibt Grenzen des Erträglichen. Und für diese Erkenntnis muss man kein Patient mit chronischen Schmerzen sein. Diese Erfahrung hat auch mein Kollege Ulrich Sonnenschein gemacht.
Ich habe Schmerzmittel immer abgelehnt. Mein Vater war Arzt und hatte uns Kindern schon früh vermittelt, dass Schmerz etwas ist, wodurch der Körper zu uns spricht. Er hat gefragt, wie der Schmerz aufgebaut ist, hat Schlüsse gezogen, die wir selbst nicht nachvollziehen konnten, und hatte oft recht damit. Wir haben gelernt, auf den Körper zu hören, auf das, was mit ihm nicht stimmte. Und in der Veränderung des Schmerzes eine Entwicklung wahrzunehmen, eine sich langsam steigernde Warnung oder eben das Gegenteil, einen Hinweis darauf, dass es besser wird, bald. Wir haben den Schmerz nicht gemocht, aber wir hatten auch keine Angst vor ihm. Denn tatsächlich war es ja gar nicht so schlimm. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich vom Zahnarzt nach Hause kam, ein blutendes Loch im Kiefer und zwei Tabletten in der Tasche und mein Vater nur den Kopf schüttelte. Die können ja einen Elefanten lahmlegen, sagte er, während er sie in seiner Schreibtischschublade verschwinden ließ, um sie zu gegebener Zeit wieder hervorzuholen und sie jemandem zu geben, der den Schmerz wirklich zu bekämpfen hatte. Wir Kinder hingegen mussten ihn aushalten und kamen damit erstaunlich gut klar. Schlafen half oft, die Ablenkung durch Fernsehen oder Musik, eine Gewürznelke in der Backe gegen Zahnschmerzen, starker Kaffee gegen Kopfweh oder eine Wärmflasche bei Bauchkrämpfen. Alles Mittel, die den Schmerz nicht beseitigten, aber halfen ihm zu begegnen. Und so lebte ich problemlos damit, vielleicht auch, weil ich das Glück hatte, dass der Schmerz nicht größer wurde. Doch das sollte sich ändern. Irgendwann bekam ich eine Stirnhöhlenentzündung, die mit ungeheuren Kopfschmerzen einherging. Ein pochender Druck in der Stirn, der mir jeden Herzschlag trommelfellartig bewusst machte und mir kein Entkommen ließ. Ich lag im Bett, die Fenster verdunkelt, jeder Ton von außen eine Qual. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Das verschriebene Antibiotikum schlug nicht an und ich hätte am liebsten aufgehört zu atmen. Daraufhin sagte der behandelnde Hals-Nasen-Ohrenarzt, ich solle die höchste Dosis eines Schmerzmittels nehmen, die zugelassen sei, andernfalls würde das Schmerzgedächtnis überfordert und ich diesen nie wieder los. Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, aber ich gab meinen Widerstand auf und nahm eine Tablette. Und dann noch eine. Der Schmerz verschwand nicht, aber er wurde handhabbar. Ich konnte wieder atmen, ohne ständig daran zu denken. Ja, sogar Fernsehen war möglich, als Ablenkung und zur Unterhaltung. Und langsam wurde es besser. Ich wusste zwar nicht, ob das nun an dem Mittel lag oder ob der Körper sich erholte. Ich hörte nicht mehr auf seine Form der inneren Kommunikation, aber ich war erleichtert. In der Folge sagte mein Arzt, beim nächsten Infekt würde der Schmerz noch heftiger werden und nur eine Operation könne das verhindern. Und tatsächlich, seit dem Eingriff hatte ich weder einen Schnupfen noch eine wie auch immer geartete Sinusitis. Die Atemwege sind frei und machen keine Probleme mehr. Aber meine Einstellung zu Schmerzmitteln hat sich geändert. Ich nehme immer noch keine, wenn der Kopf dröhnt oder der Bauch krummelt. Ich erdulde kleine Zahnbehandlungen ohne Betäubung und versuche, auf eine Vollnarkose zu verzichten. Der Schmerz hat immer noch eine Funktion. Aber ich weiß jetzt, dass es Grenzen des Erträglichen gibt, bei denen die einfachen Mittel nicht mehr helfen. Und ich bin froh, dass die Pharmazie da Abhilfe schaffen kann.
Schmerz aushalten, Schmerz bekämpfen, das hat auch immer etwas mit der Kultur, in der man lebt, zu tun. In Deutschland scheint es so zu sein, dass wir dazu erzogen werden, auch mal, wie man so schön sagt, die Zähne zusammenzubeißen. Durchhalten. Das mag manchmal tatsächlich das Mittel der Wahl sein, aber es gibt Dinge, wir haben es gehört, die muss man nicht aushalten. Dr. Christian Grüni beschäftigt sich aus philosophischer Sicht mit dem Schmerz. Schönen guten Abend, Herr Grüni.
Ja, guten Abend.
Es kommt ja sehr selten vor, dass Kinder kein Schmerzempfinden haben. Das hat verheerende Auswirkungen. Sie verletzen sich oft schwer, werden nicht alt, haben keine Möglichkeit zu lernen, was sie lieber nicht tun sollten. Also ist Schmerz etwas, das zum Leben einfach dazugehört?
Naja, was Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich eine ganz klare biologische Funktion von Schmerz, wo der einen davon abhält, eben solche Sachen zu machen, wie sich selbst zu verletzen oder auch so ganz triviale Sachen, zu lange in derselben Position stehen zu bleiben und sich die Knorpel an den Knien kaputt zu machen, weil die nämlich nicht wehtun. Insofern gehört Schmerz natürlich zum Leben dazu. Aber wenn man sowas sagt wie Schmerz gehört zum Leben dazu, dann spielt man damit gleichzeitig aber schon irgendwie noch ein anderes Register an, nämlich so eins von sowas von Lebensweisheit, ne? Also Schmerz ist einfach ein Teil des menschlichen Lebens, hat eine biologische Funktion, klar, aber er hat irgendwie auch eine Funktion in dem, wie wir selber so sind. Und da fängt es an. Also das kann man schon verstehen, aber ich finde es auch nicht unproblematisch, muss ich sagen.
Was finden Sie problematisch daran, wenn man dem Schmerz eine Funktion zuteilt?
Eine biologische Funktion, das kann man ja das in einem sehr klaren Rahmen einfach sagen. Also es gibt eben diese Funktion, die einen davon abhält, sich zu verletzen. Es gibt die Funktion, die einen, wie gerade der in dem Beitrag da gerade gesagt wurde, die einem auch sagen kann, was nicht in Ordnung ist, also wo ein Arzt eine Diagnose danach stellen könnte. und die einen dazu anhält, sich zu schonen. Und es gibt dann aber auch den Schmerz, der sich verselbstständigt und überhaupt keine Funktion mehr hat, in Schmerzerkrankungen, in chronischen zum Beispiel. Ne? Das ist eine biologische Funktion. Aber auch da ist er nicht einfach immer funktional. Aber ob er jetzt zu unserem Leben dazugehört, also die wir sozusagen, wie wir uns als Menschen verstehen, da schwingt immer so ein bisschen was anderes mit von, naja, Schmerz hat was mit Wahrheit zu tun und mit Tiefe und mit Echtheit und so und mit Wirklichkeit. Und das finde ich tatsächlich ziemlich problematisch.
Ja, wobei es ja auch diesen Spruch gibt, ne? Ich muss mich erst mal kneifen, also mir einen Schmerz zufügen, um zu sehen, ob das jetzt wirklich passiert, sagt man ja zum Beispiel, ne?
Ja. Also
mit der Wirklichkeit, mit der Wahrnehmung hat es offensichtlich was zu tun.
Ja, das ist schon richtig. Also das Schmerz ist sozusagen der größte Index von Wirklichkeit, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ne? Also wenn es wehtut, träumt man definitiv schon mal nicht. Und die Gleichung, die nicht funktioniert, ist, je mehr Schmerz, desto mehr Wirklichkeit. Ne?
Ja, oder je größer, zum Glück nicht, also das wäre ja furchtbar. Ja.
Je größer die Schmerzerfahrungsfähigkeit, desto mehr Wirklichkeit können wir an uns ranlassen. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht.
Mhm. Aber würden Sie sagen, dass Schmerz auch eine Kommunikationsfunktion hat? Denn das ruft ja Mitleid hervor, wenn ich jemand anderen sehe oder wenn ich Schmerzen habe und der andere nimmt Anteil, versucht mir zu helfen. Also das ist so ein Trigger für unsere Empathie, oder?
Das kann schon sein, ja, das ist wahrscheinlich so. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das unbedingt von Anfang an und immer Mitgefühl ist, sondern es ist wie in Mitleidenschaft gezogen werden. Also wenn man jemanden sieht, der irgendwie plötzlich zusammenzuckt oder sich vor Schmerzen krümmt oder schreit oder so, dann bevor man so eine komplexe Sache wie Mitleid mit jemandem haben kann, ist man quasi mitbetroffen von dem, was dem anderen da passiert oder der anderen. Und ist dann sozusagen disponiert dazu, irgendwas zu tun und irgendwie damit umzugehen.
Mhm. Ich würde ja schon sagen, dass der Schmerz in irgendeiner Weise schon auch zum Leben dazu gehört. Aber bei Ihnen klingt da an, dass Sie das sehr, sehr kritisch sehen. Aber so eine ganz schmerzfreie Gesellschaft, die gibt's ja eigentlich auch nicht. Also so viel Schmerzmittel können wir gar nicht nehmen.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Eine schmerzfreie Gesellschaft gibt's einfach nicht. Und das Tragische quasi daran, wenn man Schmerzen in jedem Fall zu beseitigen versucht, wenn sie gerade erst entstehen und auch kulturell quasi eigentlich das als Ideal hochhält, das liegt dann eben daran, dass die Leute keine Mittel an die Hand bekommen, wie sie mit Schmerzen umgehen können, weil früher oder später werden sie es tun müssen. Und das ist halt ein Problem, ne? Also man wird nicht Schmerz abschaffen können. Und das ist auch in Ordnung so, dass das nicht so ist. Und das heißt also, man muss quasi das Umgehen mit Schmerz auch üben. Und das kann man nur, wenn man welchen hat.
Ja. Ja, und die Mediziner haben uns ja auch schon in der Sendung gesagt, dass es eben in den neuesten Projekten darum geht, den Schmerz ganzheitlich zu betrachten und eben nicht nur mit einem Mittel zu bekämpfen, sondern eben auch mit Aktivität, mit Bewegung, mit psychologischer Begleitung.
Ja, ganz genau. Naja, ich meine, es ist ja so, dass eben Schmerzen auch, also diese Vorstellung, dass das wurde sicherlich auch schon gesagt, dass körperlicher Schmerz eben nur körperlich ist, ist einfach auch eine Illusion. Also es gibt auch, selbst wenn man ganz klar davon dazwischen unterscheiden kann, ob man sich jetzt mit dem Hammer auf den Finger gehauen hat oder ob man von der Freundin verlassen worden ist, ist es natürlich trotzdem so, dass auch körperlicher Schmerz irgendwie eine seelische Dimension hat oder eine psychische Dimension hat. Und sei es in den Auswirkungen oder sei es in den Ursachen, das kann man ja immer auch nicht so genau sagen. Und dann ist es natürlich auch geboten, an der Stelle auch anzusetzen. Mhm. Das gilt aber sogar auch für Schmerzen, die wahrscheinlich ursprünglich körperliche Ursachen haben, wie so chronifizierte Schmerzen, bei denen dann aber trotzdem am Ende nichts mehr zu wollen ist. Den kann man nicht wegoperieren, den kann man auch nicht einfach mit Schmerzmitteln wegmachen, sondern da muss man irgendwie tatsächlich multimodal und so vorgehen, eben auch psychologisch.
Also könnten wir eigentlich festhalten, dass wir mit dem Schmerz einfach umgehen müssen? Wegmachen können wir ihn nicht, wir müssen lernen, damit umzugehen.
Ja, ganz genau. Also lernen, damit umzugehen, und das ist das hat was damit zu tun, den in gewisser Weise auch mal zuzulassen und auch kommunikativ und irgendwie kulturell Möglichkeiten bereitzustellen, damit umzugehen, also auch in Gesellschaft damit umzugehen. Ne?
Ganz herzlichen Dank, ja, das ist ein gutes Schlusswort, wir müssen damit umgehen. Vielen Dank, Dr. Grüni. Erst seit 100 Jahren kann der Mensch sich bei Operationen betäuben, also das ist noch keine lange Zeit zu lernen, damit umzugehen. HR2 Kultur der Tag, mein Name ist Doris Renk, ich wünsche einen schmerzfreien Abend.